Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Die Lage im Nahen Osten, genau genommen im Norden Syriens, die wird immer dramatischer. Der türkische Präsident bombt und schießt, die Menschen starben und sind auf der Flucht. Die Kurden wiederum sind jetzt bei Assad untergeschlüpft, eine andere Chance hatten sie nicht. Und die Russen, das ist der Witz heute Abend, ziehen in eben jene Kasernen ein, aus denen die Amerikaner fast panisch geflüchtet sind. Das ist die Kurzfassung der neuen Lage in diesem Teil des Nahen Ostens. Wir werden Sie natürlich gleich ausführlicher informieren. Dann haben wir unter anderem die weiteren Themen. Brexit. Das Ringen um einen Deal läuft noch immer. Es soll ein Demokratieförderungsgesetz in Deutschland geben. Das scheint nötig zu sein nach den rechten Attacken. Dann die weltweite Rezession oder vielleicht nur eine Konjunkturdelle. Die IWF-Prognose werden wir uns genauer anschauen. Die Umlage für den Ökostrom wird weiter steigen, obwohl sie das eigentlich nicht sollte. Es gibt einen Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut und die Frankfurter Buchmesse ist eröffnet worden. Den Blick in die Kommentarspalten haben wir natürlich auch. Wir beginnen zunächst mit der Lage in Nordsyrien. Dort wird weiter heftig gekämpft und die Lage ist ansonsten unübersichtlich. Wir wollen versuchen, etwas das Ganze zu entwirren. Deshalb geht die Frage an den Kollegen Carsten Kühntop. Wie sieht es denn im Kampfgebiet aus?
Ja, es gab besonders heftige Gefechte rund um die Grenzstadt Ras al-Ain und es ist offenbar tatsächlich den von den Kurden geführten syrischen demokratischen Kräften, kurz SDF, gelungen, die Stadt zurückzuerobern. Allerdings haben wir auch danach gehört, dass rund um die Stadt weiterhin gekämpft wird, ist allerdings sicherlich für die Kurden eine wichtige Etappe, dass sie in der Lage waren, die Türken und die pro-türkischen arabischen Milizen an dieser Stelle zurückzuschlagen.
Was wissen und hören wir über Flucht und Vertreibung? Die Bilder, die hier ankommen, sind einigermaßen dramatisch.
Ja, die humanitäre Lage verschärft sich von Tag zu Tag. Die Selbstverwaltung von Nordsyrien hat heute gesagt, dass mittlerweile mehr als 275.000 Menschen auf der Flucht vor der Gewalt seien. Sie hat darauf hingewiesen, dass die meisten Kliniken nicht mehr arbeiten. Es fehlt an Medikamenten und viele Mitarbeiter dieser Kliniken sind geflohen vor der Gewalt. Die Organisation Ärzte ohne Grenze hat am Abend mitgeteilt, dass sie alle internationalen Mitarbeiter außer Landes schickt und dass sie ihre humanitären Hilfsleistungen deutlich reduzieren muss wegen der Gewalt.
Jetzt haben wir hier Bilder gesehen. Ich weiß nicht, wie valide die sind. Es handelt sich offensichtlich um eine Kaserne in Manbij. Die Amerikaner sind raus und die Russen sind rein. Nimmt man das bei Ihnen auch so wahr? Kann man das bestätigen?
Ja, das ist tatsächlich bestätigt worden. Die Stadt Manbij, da gab es heute so etwas wie einen Machtwechsel. Alle US-Soldaten sind aus dieser Stadt abgezogen und kurz darauf rückten syrische Regierungssoldaten und russische Militärpolizei ein. Manbij wurde 2014 vom IS überrannt, 2016 dann von den SDF befreit. Die Amerikaner haben damals aus der Luft geholfen und waren seitdem in dieser Stadt stationiert. Nun dieser Machtwechsel und interessant ist eben auch, dass die russische Militärpolizei dabei ist. Moskau behauptet, dass man bereits an allen Fronten patrouilliere. Das halte ich aber für unwahrscheinlich, denn der Grenzabschnitt, um den es hier geht, zwischen der Türkei und Syrien, ist an die 500 Kilometer lang. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass Russland überhaupt so viel Manpower hier in Syrien im Einsatz hat, dass man in der Lage wäre, innerhalb weniger Stunden entlang dieses 500 Kilometer langen Abschnitts zu patrouillieren.
Was ja dahinter steckt, ist, dass die Russen quasi die Art neue Ordnungsmacht sind, im Zweifel sich auch zwischen Türken und anderen Kräften stellen. Ist das eine russische Legende?
Wir haben bisher noch keinen Vorfall gehabt, wo beispielsweise syrische Regierungssoldaten und türkische Soldaten bereits aufeinander getroffen wären oder wo Russen dazwischen gegangen wären. Ich denke, das Interesse von Putin gilt hier zwei Dingen. Zum einen natürlich möchte er weiterhin Bashar al-Assad, den syrischen Präsidenten, schützen und weiter stärken. Zum anderen ist Putins Interesse aber sicherlich auch, dass die zuletzt guten Beziehungen zur Türkei so gut bleiben. Vor kurzem hatte Russland den Türken ja erst ein hochmodernes Luftabwehrsystem verkauft. Äußerst ungewöhnlich, denn die Türkei ist NATO-Mitglied. Putin, glaube ich, spielt so ein bisschen damit, dass er glaubt, auf die Art und Weise die NATO spalten zu können. Also das sind die beiden wichtigen Interessen, die sicherlich in einem gewissen Rahmen im Widerstreit jetzt liegen in Syrien, aber die bisher zumindest noch nicht in einen, ich sag mal, direkten Konflikt geraten sind.
Dankeschön, das war der Kollege Carsten Kühntop. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. In den Vereinigten Staaten selbst gibt es mächtige Diskussionen. Das Erstaunliche ist, die Kritik am amerikanischen Präsidenten kommt diesmal nicht nur von der Opposition, auch in den eigenen Reihen bei den Republikanern reiben sich viele verwundert die Augen und sagen, was hat er da wieder angerichtet? Die Debatten dort hat Martin Ganselmeier.
Nach der heftigen Kritik auch aus seiner eigenen Partei am Rückzug aus Nordsyrien ist US-Präsident Trump unter Druck, die dramatischen Folgen seiner Entscheidung einzudämmen. Schon in Kürze soll Vizepräsident Mike Pence als Vermittler in die Türkei reisen und den türkischen Präsidenten Erdogan überzeugen, die türkische Invasion im Norden Syriens zu stoppen und einen Waffenstillstand zu vereinbaren. Andernfalls droht die Trump-Regierung mit weiteren Sanktionen, die der türkischen Wirtschaft erheblichen Schaden zufügen könnten. Schon jetzt wurden Sanktionen gegen drei türkische Minister verhängt. Trump kündigte außerdem an, die Strafzölle auf Stahlimporte aus der Türkei auf 50% anzuheben. Parallel zur Trump-Regierung streben beide Parteien im US-Kongress schärfere Maßnahmen gegen die Türkei an. US-Verteidigungsminister Esper will in Brüssel mit den europäischen NATO-Verbündeten über wirtschaftliche Maßnahmen gegen die Türkei beraten. Das Pentagon bemüht sich unterdessen, den hastigen Abzug der 1000 US-Soldaten aus dem Norden Syriens einigermaßen geordnet durchzuführen. In den US-Medien erntet US-Präsident Trump weiterhin heftige Kritik für seine Entscheidung, die US-Soldaten aus Syrien abzuziehen. Tenor: Erst habe Trump den Brandstifter ermutigt, jetzt spiele er den Feuerlöscher.
Das war der Kollege Martin Ganselmeier, das war die amerikanische Sicht der Dinge. Jetzt wollen wir fragen, die Europäer, was können sie denn tun? Können sie überhaupt was tun oder wollen sie etwas tun? Darüber reden möchte ich mit Reinhard Bütikofer für die Grünen im Europaparlament, jetzt bei uns am Telefon. Guten Abend, Herr Bütikofer.
Schönen guten Abend.
Ich würde die europäische Reaktion etwas kurz so zusammenfassen. Wir wollen zwar, aber wir können nicht. Ist das eine zutreffende Beschreibung?
Es ist in der Tat bei dem Treffen der Außenminister nur zu formulierungsstarken Erklärungen gekommen, aber nicht zu gemeinsam verabredeten Konsequenzen. Ich denke, dabei kann es nicht bleiben. Wenn Europa ernst genommen werden will, dann muss es in einem solchen Konflikt auch bereit sein, gemeinsam zu handeln.
Was sind die Optionen, Herr Bütikofer?
Nun, die Optionen werden ja diskutiert. Wir sind ja keineswegs gegenüber der Türkei hilflos. Die Türkei ist wirtschaftlich sehr stark auf die Beziehung zur EU angewiesen. Und man könnte als einen ersten Schritt mindestens sehr gezielt Sanktionen verhängen gegen Personen und Institutionen, die an dieser Invasion in das nordsyrische Gebiet beteiligt sind.
Stichwort Waffenembargo, bringt das etwas? Es ist ja, na, wie soll ich den Beschluss gestern interpretieren, man ist auf dem Weg dahin, wenn man das freundlich sagt.
Nein, das wäre noch zu freundlich interpretiert, so leid es mir tut.
Okay.
Man hat ja nur gesagt, dass man darauf verweist, dass einzelne Länder dies oder das machen. Also eine gemeinsame Haltung ist gerade nicht zustande gekommen. Und nicht mal die Ankündigung einer gemeinsamen Haltung. Und auch das deutsche Waffenembargo ist ja löchrig wie ein Schweizer Käse. Man sagt, wir werden jetzt keine zusätzlichen Exporte genehmigen. Aber was jetzt läuft, das läuft. Und da ist plötzlich der Vertrauensschutz gegenüber der Rüstungsindustrie wichtiger als der Vertrauensschutz gegenüber dem Völkerrecht und der humanitären Verpflichtung. Da müssen wir ja auch vor eigener Türe kehren in Deutschland.
Auf der anderen Seite, die Türken sind NATO-Partner. Was sagt uns das eigentlich, so einen Mensch, so einen Partner in der NATO zu haben?
Ja, gute Frage. Das ist ja jetzt nicht jetzt erst seit diesem Vorgehen so. Die Regierung in der Türkei, der Alleinherrscher Erdogan, hat ja bereits in der Vergangenheit die Kooperation in der NATO in verschiedener Hinsicht auf die Probe gestellt. Ich glaube, nicht, dass man jetzt in einer Diskussion sich verlaufen sollte, ob man die Türkei als NATO-Partner noch haben will oder nicht. Aber wenn die Türkei als NATO-Partner sich an die gemeinsamen Werte der NATO nicht gebunden fühlt, dann müssen wir auch nicht zimperlich sein, wenn wir ihr die Grenzen aufzeigen.
Auf der anderen Seite ist natürlich die Situation jetzt, dass die Amerikaner eine Lücke aufgemacht haben. So, und wer stößt da rein? Nach allem, was wir heute hören, sind es die Russen. Europa spielt keine Rolle. Bedauern Sie das? Übrigens auch militärisch in dem Fall. Oder ist die Frage, geht die für den Grünen gar nicht?
Dass wir im Zweifel auch bereit sind, darüber nachzudenken, an welcher Stelle militärisch eingegriffen werden muss, das ist seit 15 Jahren bekannt. Aber das heißt nun eben nicht, dass man jedes Mal als erstes ans Militär denkt. Und ich glaube, bevor wir als Europäer ans Militär denken können, müssen wir zunächst mal eine Gemeinsamkeit in der Zielrichtung und eine Gemeinsamkeit in der politischen Haltung zustande bringen. Und das findet in allererster Linie auf der diplomatischen Ebene statt.
Aber der andere Punkt ist in der Tat, Herr Trump hat den Schritt zurückgemacht, mehr oder weniger überhastet, aus dem Bauch heraus, wie auch immer, das müssen wir nicht weiter werten. Und Herr Putin greift beherzt zu, das ist die richtige Beobachtung heute Abend.
So ist es.
Was lehrt uns das?
Das lehrt uns jetzt vom konkreten Vorfall in der Türkei, mal abgesehen, dass Europa sich auf die Verlässlichkeit amerikanischer Außenpolitik und amerikanischer Garantien nicht mehr bedenkenlos und ohne Einschränkung berufen kann. Das hat Herr Trump ja mehrfach schon angedeutet, aber diesmal ist es besonders eklatant. Die Kurden haben in Nordsyrien Zehntausende Kämpfer verloren im Kampf gegen die islamistischen Terroristen. Von diesen Opfern redet Trump gar nicht mehr. Er
fabuliert von der Normandie. Von der Normandie redet der Mann.
Er liefert die Kurden ans türkische Messer, sodass denen am Schluss nichts anderes übrig bleibt, als bei Assad und Putin um Hilfe zu betteln. Das ist ja ein dramatisches Zeugnis von amerikanischer Rücksichtslosigkeit und Verantwortungslosigkeit. Und daraus folgt für uns Europäer, dass wir natürlich schon überlegen müssen, wie wir mehr gemeinsam für die gemeinsame Sicherheit tun.
Aber dann komme ich jetzt wieder, ohne es zu bellizistisch anzulegen, schon zu der Frage, brauchten wir nicht sowas wie eine gemeinsame europäische Armee, dass wir im Zweifel auch handlungsfähig sind, wenn andere Optionen ausgeschöpft sind, von mir aus geschenkt, ja.
Also die gemeinsame europäische Armee ist so ein Lieblingsthema, das immer dann kommt, wenn man sich den konkreten Aufgaben, die jetzt anstehen, nicht stellen will, sage ich mal etwas polemisch, und das mit einer Zukunftsvision übertünchen will. Das ist vielleicht eine Debatte für in 25 Jahren, das weiß ich nicht. Da bin ich wahrscheinlich nicht mehr dran beteiligt. Aber worauf es jetzt ankommt, ist nicht über eine europäische Armee zu fabulieren, die es in den nächsten 10 Jahren ganz gewiss nicht geben wird, sondern darüber zu reden, wie wir zum Beispiel durch bessere Kooperation, durch bessere Abstimmung, indem wir gemeinsam Beschaffungsvorhaben verfolgen und nicht jeder alles dupliziert und tripliziert, mehr Effizienz hinkriegen. Wir geben als Europäer mehr als 3-mal so viel für Militär und Rüstung aus als die Russische Föderation. Aber niemand in Europa hat den Eindruck, dass dabei besonders viel sozusagen Fähigkeiten rauskommen, auf die man sich verlassen kann. Diese Ineffizienz ist das Problem.
Dankeschön. Das war Reinhard Bütikofer für die Grünen im Europäischen Parlament. Auch dieses Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Das Wort Brexit fällt natürlich auch in dieser Sendung, selbst wenn der ein oder andere es nicht mehr hören kann oder mag. Allerdings, es wird immerhin verhandelt und es sieht so aus, als wenn eine Einigung möglich ist, bei aller Vorsicht, so wie man das heute Abend sagen kann. Die Lösung wird natürlich sein, Nordirland geht dann raus. Natürlich nicht wirklich, aber zumindest in Teilen. Eine Lösung, die man eigentlich nicht wollte, auf der Insel. Jetzt kommt sie vielleicht doch, Stefan Überbach.
Das ist die große Frage. Wie kann Nordirland zusammen mit Großbritannien die Europäische Zollunion verlassen und gleichzeitig Teil der Zollunion bleiben? Darum geht es gerade auf den letzten Metern der Brexit-Verhandlungen in Brüssel. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, aber ganz offensichtlich lassen sich nur so die zwei wichtigsten Voraussetzungen für einen geregelten Austritt Großbritanniens aus der EU erfüllen. Die Regierung in London könnte nach dem Brexit sofort die ersehnten Gespräche über Freihandelsverträge starten und die EU sowohl den europäischen Binnenmarkt schützen als auch eine neue Grenze quer durch die irische Insel verhindern, weil im britischen Norden auch weiterhin dieselben Standards und Regeln gelten würden wie im europäischen Süden. Das Zauberwort heißt Zoll. Partnerschaft. Allerdings weiß keiner so genau, was das Verhandlungsteam von Boris Johnson damit eigentlich meint. Und das macht die Sache schwierig, auch für die Wirtschaft. Matthias Dubbert, Brexit-Experte beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag in Brüssel.
Auf eine Zollpartnerschaft kann ich mich nicht vorbereiten, weil es das bisher nicht gibt. Die Unternehmen verunsichert das. Und das führt eben zu dem Punkt, dass der Außenhandel zurückgeht durch das Abwarten, was denn da Schlimmes kommt beim Brexit. Wir wissen nicht, was kommt. Dadurch leidet eben schon die Wirtschaft und die Geschäfte gehen zurück.
Und zwar spürbar. Seit der Brexit-Entscheidung ist Großbritannien auf der Rangliste der deutschen Handelspartner schon von Platz 5 auf Platz 7 zurückgerutscht, hinter Italien und Polen. Und das, obwohl die Briten im Moment noch EU-Mitglied sind. Im Rahmen einer Zollpartnerschaft würden sie so tun, als wenn es dabei bliebe, zumindest was den Handelsverkehr auf der irischen Insel angeht. Großbritannien müsste dann dafür sorgen, dass nur kontrollierte Waren in Irland ankommen und im Auftrag der EU die fälligen Zölle eintreiben sowie nach Brüssel durchreichen. Ob das funktioniert? Großbritannien muss die nötigen Kontrollen garantieren, heißt es dazu bei der EU. Hier will man sich mit einem »Verlasst euch drauf, wir machen das schon« nicht zufrieden geben. Das bedeutet, nach dem Brexit wird es beim Handel mit Großbritannien trotz einer möglichen Zollpartnerschaft Zollerklärungen geben müssen, was deutsche Unternehmen viel Geld kostet. DIHK-Brexit-Experte Matthias Dubbert.
Der DIHK geht davon aus, dass es geschätzt 10 Millionen zusätzliche Zollanmeldungen pro Jahr sein werden, die auf die deutschen Unternehmen zukommen im Handel mit Großbritannien. Und das ist dann eben auch verbunden mit zusätzlichen Kosten für die Unternehmen. Also allein, wenn Sie sich die Arbeitszeit vorstellen, die Sie dann benötigen, um Zollanmeldungen durchzuführen, da rechnen wir mit 200 bis 300 Millionen Euro pro Jahr zusätzliche Kosten für die deutschen Unternehmen. Da geht es nur um das Thema Bürokratie bei der Zollanmeldung. Da geht es noch gar nicht um die eigentlichen Zölle, die dann auf die Unternehmen zukommen können.
Aber vielleicht kommt am Ende ja sowieso alles ganz anders. Aus den Verhandlungen ist jedenfalls zu hören, dass noch viele Stolpersteine aus dem Weg geräumt werden müssen. Und die neu entdeckte politische Bereitschaft der Briten zum Kompromiss ist das eine, die rechtlich wasserdichte Regelung das andere. Für eine Zollpartnerschaft gilt das erst recht.
Soweit der Bericht von Stefan Überbach. Es gibt in Deutschland reichlich Anlass, über unsere Demokratie nachzudenken. Populismus auf der einen Seite, Radikalismus auf der anderen Seite, das alles ist auf dem Vormarsch. Und ja, auch Gewalt, wie wir es zuletzt in Halle gesehen haben. Immerhin wird darüber nachgedacht, wie kann man Demokratie schützen, wie kann man werben und was kann man machen. Partnerschaft für Demokratie heißt so ein Zauberwort. Unter anderem geht es gegen den Rechtsextremismus, aber eben auch gegen die Formen des Populismus. Die Bundesfamilienministerin hat sich heute mit Vertretern der Partnerschaft für Demokratie aus Halle getroffen. Claudia van Laak hat zugehört.
Franziska Giffey hat zügig reagiert. Eine knappe Woche nach dem Terroranschlag in Halle hat sie zivilgesellschaftliche Initiativen eingeladen, die sich vor Ort für Vielfalt und Demokratie einsetzen. Die Engagierten brauchen mehr Unterstützung, so der Appell der Initiativen der sogenannten Partnerschaften für Demokratie, die vom Bundesfamilienministerium finanziell unterstützt werden. Akteure würden persönlich bedroht und diffamiert, berichteten sie Franziska Giffey. Viele Engagierte seien erschöpft. Die Zivilgesellschaft ist müde, so sagte es ein Aktiver aus dem Fränkischen Hof. Karin Leonhard von der Allianz für Vielfalt aus Halle formulierte es so.
Was wir brauchen, ist letztendlich Verlässlichkeit, Verbindlichkeit und Vertrauen. Wir brauchen sozusagen eine langfristige Orientierung, Netzwerkarbeit, Stärkung der Zivilgesellschaft kann nur sozusagen auf einer Vertrauensbasis basieren.
Das Problem auch des Bundesprogramms Demokratie leben. Viele Initiativen werden nur punktuell gefördert. Sie müssen immer wieder neue Modellprojekte entwickeln. entwickeln und entsprechende Förderanträge stellen. Es fehlt an Kontinuität. Kompetente Mitarbeiter gehen weg. Bereits geknüpfte Netzwerke werden löchrig. Bundesfamilienministerin Giffey bedauert.
Wir haben im Moment eben, das muss man auch sagen, nicht die rechtlichen Möglichkeiten, ein Projekt einfach weiter zu fördern, weil es gut ist. Das ist nicht der Kern eines Bundesprogramms, sondern es muss eben immer wieder auch neu begründet werden. Und das ist die Schwierigkeit eines Bundesprogramms.
115 Millionen Euro stehen im nächsten Jahr für das Bundesprogramm Demokratie leben zur Verfügung. Giffey hatte dafür gesorgt, dass zunächst vorgesehene Kürzungen in Höhe von 8 Millionen Euro wieder rückgängig gemacht wurden. Doch die SPD-Politikerin will mehr.
Ich glaube, dass wir alle auch durch Halle nochmal einen starken Weckruf bekommen haben, dass es eben nicht bei einem Bundesprogramm bleiben kann, sondern dass wir eine gesetzliche, stabile Grundlage brauchen und dass wir auch diese gesetzliche Grundlage mit finanziellen Mitteln untersetzen müssen.
Nur mit einem Demokratiefördergesetz sei es möglich, wichtige zivilgesellschaftliche Strukturen dauerhaft zu fördern. So sieht es auch die SPD-Bundestagsfraktion.
Es muss jetzt Gespräche geben, auch mit unserem Koalitionspartner, dieses nochmal neu anzufassen. Es ist ja keine neue Forderung. Wir haben das letztes Jahr in Chemnitz schon gesagt. Wir haben es in der letzten Legislatur gehabt. Es ist nicht dazu gekommen. Und es geht um Demokratieförderung, es geht um starke Zivilgesellschaft und es geht um Extremismusprävention. Ganz klar.
Die Forderung der SPD nach einem Demokratiefördergesetz liegt auf dem Tisch. Jetzt muss sich die Union dazu positionieren.
Soweit der Bericht von Claudia van Laak. Um 23.31 Uhr kommen wir zu den Kurzberichten im Deutschlandfunk. Zunächst schauen wir nach Südafrika. Der Präsident, der Prozess gegen den Ex-Präsidenten Zuma verzögert sich. Jana Gent.
Jacob Zuma selbst sieht sich als Opfer einer Hexenjagd und einer politischen Verschwörung. Zumas Anwalt betonte zwar, sein Mandant sei schon seit 14 Jahren bereit, sich den Vorwürfen zu stellen, denn so lange dauert die juristische Aufarbeitung bereits. Aber auch heute wieder wurde der Prozess gegen ihn vertagt. Die Ermittlungsphase, also die vor dem eigentlichen Strafverfahren, soll Anfang Februar beginnen. Dieses vorläufige Datum nahm der frühere Präsident Südafrikas betont gelassen auf. Er sieht sich 16 Anklagepunkten gegenüber. Mehr als 700 Fälle drehen sich um ein milliardenschweres Rüstungsgeschäft Ende der 90er Jahre. Damals war Zuma Vizepräsident gewesen. Bei der Auftragsvergabe und in den Haushaltsbüchern soll es nicht sauber zugegangen sein. Und die Regierungspartei ANC soll das jahrelang verschleiert haben. Die Prognose von Experten ist, dass, wenn der Prozess tatsächlich eröffnet wird, es mehrere Jahre dauern könnte, bis Jacob Zuma sein Urteil hören wird.
Die sozialdemokratische Regierung in Rumänien ist gestürzt worden. Der Präsident hat jetzt den bisherigen Oppositionsführer zum neuen Ministerpräsidenten ernannt, Clemens Fehrenkotte.
Staatspräsident Klaus Johannes hat den Vorsitzenden der nationalliberalen Partei, Ludwig Orban, mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. In Bukarest sagte Johannes, er erwarte viel von einem Kabinett Orban und sei überzeugt, dass es sich bemühen werde, eine erfolgreiche Übergangsregierung zu gewährleisten. Dies entspreche dem Wunsch aller Rumänen. Der Präsident, der sich in wenigen Wochen zur Wiederwahl stellt, machte zugleich auf die so wörtlich ganz und gar nicht einfache Situation aufmerksam. Denn der 56-jährige Ludwig Orban, der dem parteilosen Präsidenten politisch nahesteht, hat nur 10 Tage Zeit, um seine vermutliche Minderheitsregierung zu bilden und diese dem Parlament zur Abstimmung zu präsentieren. Sollte Orban, was viele Beobachter in Bukarest vermuten, keine ausreichende Mehrheit erzielen, könnte es zu einem zweiten Votum im Parlament kommen. Würde Orban auch diese Abstimmung verlieren, wäre verfassungsmäßig der Weg frei für vorgezogene Neuwahlen. Daran wiederum haben einige der im Parlament vertretenen Parteien kein großes Interesse. Sie wollen lieber ihre Mandate bis zum Ablauf der regulären Legislaturperiode Ende des nächsten Jahres behalten. Die Regierungsbildung war notwendig geworden, nachdem das Parlament am 10. Oktober der bisherigen Minderheitsregierung der Sozialdemokraten unter Ministerpräsidentin Dancile das Misstrauen ausgesprochen hatte.
Dass Fußball gelegentlich politisch sein kann oder einzelne Fußballer sich politisch äußern oder zeigen, das diskutieren wir gerade in Europa, Stichwort Türkei. Dass das mehr sein kann, das zeigt ein Qualifikationsspiel für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 zwischen Nord- und Südkorea. Es hat heute vor komplett leeren Rängen in Pyongyang stattgefunden. Katrin Erdmann.
Von oben bis unten. Alle Plätze sind leer geblieben im Kim-Il-Sung-Stadion in Pyongyang. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap veröffentlichte am Abend entsprechende Bilder vom Asienverband AFC, dem Matchbeauftragten. 50.000 Menschen hätten das erste Länderspiel seit 29 Jahren zwischen Nord- und Südkorea live erleben können. Dies sicher auch gern gewollt, denn die Nordkoreaner mögen Fußball. Und langweilig war es trotz Endstand 0:0 offensichtlich auch nicht. Denn immerhin wurden nach Angaben der FIFA 4 gelbe Karten verteilt. An beide Seiten. Nordkorea selbst erwähnt das Spiel bisher auf seinen einschlägigen Webseiten mit keinem Wort. Warum keine einheimischen Zuschauer ins Stadion gelassen wurden, ist nicht bekannt. Auch für die Gäste aus Südkorea gab es nach Medienberichten erhebliche Einschränkungen. Statt direkt über Land einzureisen, musste die Mannschaft über Peking fliegen, um die notwendigen Visa abzuholen. Die wurden dann auch nur dem Team ausgestellt. Fans oder Sportjournalisten mussten draußen bleiben. Die komplette Berichterstattung entfiel. Ein Funktionär des Asienverbandes mutmaßte, dass Nordkorea in der Weltrangliste auf Platz 113 Angst hatte, sich öffentlich gegenüber dem Süden zu blamieren. Das südkoreanische Team wird Donnerstag in der Heimat zurückerwartet.
Um 23.36 Uhr schauen wir auf das Börsengeschehen. Die deutsche Börse hat für uns Ulla Herrmann.
Der DAX ragte zum Schluss mit Kursgewinnen von 1,1% auf 12.629 heraus. Zeitweise hatte das deutsche Börsenbarometer sogar ein Jahreshoch erreicht. Unterhändler Großbritanniens und der Europäischen Union sollen sich im Brexit angenähert haben. Die Nachricht, dass es möglicherweise eine Einigung beim Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union geben sollte, sorgte für Freudensprünge an der Börse. Auch im eskalierten Handelsstreit zwischen den USA und China bauten Anleger auf Fortschritte. Volkswagen verschiebt den Bau eines neuen Werkes in der Türkei wegen der Militäroffensive in Syrien. Der Wolfsburger Autokonzern wollte mehr als 1 Milliarde Euro dort investieren. Die Kapazität sollte bei mehr als 300.000 Fahrzeugen jährlich liegen. VW-Aktien gewannen zum Schluss 1,7%. Papiere der Autokonkurrenten BMW und Daimler zogen mit nach oben. Absturz hingegen bei Wirecard. Das Münchner Unternehmen verdient sein Geld mit dem Internet. Online-Händler engagieren Wirecard, damit Kunden möglichst viele Bezahlarten nutzen können. Doch die britische Financial Times behauptete, Umsatz und Gewinn bei Auslandstöchtern von Wirecard in Dubai und in Irland sollen aufgebläht worden sein. Wirecard könnte sogar die eigenen Wirtschaftsprüfer getäuscht haben, behauptete die britische Zeitung. Der Münchner Bezahldienstleister wies die Vorwürfe zwar zurück, doch die Unklarheiten über die Bilanzierungspraktiken von Wirecard rissen die Aktie um fast 13% nach unten.
Soweit Ulla Herrmann. Handelskriege sind leicht zu gewinnen, sagte der amerikanische Präsident. Dass auch dies komplett falsch ist, haben wir jetzt wieder schriftlich. Der Internationale Währungsfonds schwächte seine Prognose für die Weltwirtschaft ab, wegen Trump. Arthur Landwehr.
Geeta Gopinath ist die Chefökonomin des Internationalen Währungsfonds in Washington. Und wenn sie den jährlichen Ausblick auf die Entwicklung der Weltwirtschaft vorlegt, dann hat das Gewicht und kann es politische Entwicklung beeinflussen. Bezogen auf die gesamte Weltwirtschaft sagt sie voraus, um 3% wird das Inlandsprodukt in diesem Jahr wachsen. Das sind 0,3% weniger als vorhergesagt und der niedrigste Wert seit der Wirtschaftskrise von 2008. Und das lässt für sie nur einen Schluss zu.
At 3% growth. There is no room for policy mistakes.
Bei 3% Wachstum gibt es keinen Spielraum für politische Fehler. Für sie ist das eine beunruhigende Entwicklung. Die Prognose sage, dass die Wirtschaftsentwicklung auch im kommenden Jahr unsicher bleibe, einfach weil es sich derzeit um eine synchrone Abwärtsentwicklung über die ganze Welt hinweg handle.
The global outlook remains precarious with a synchronized slowdown and an uncertain recovery.
Nur, dieser Abschwung kommt nicht einfach so und für das kommende Jahr sieht Gopinath sehr unterschiedliche Entwicklungen. Ganz oben bei den Ursachen sieht sie den Handelskrieg zwischen den USA und China. 0,8% kostet der nach den Berechnungen des IWF beim Inlandsprodukt. Und die Folgen sind weltweit. Der Effekt sei vor allem psychologisch. Unsicherheit verhindere Investitionen. Weniger Nachfrage nach Konsum- und Investitionsgütern sind die Folge. Die Politik muss die Handelsschranken wieder abbauen, dauerhafte Abkommen treffen und dann die politischen Spannungen und die politische Unsicherheit im eigenen Land abbauen. Betroffen sind insbesondere Exportnationen wie zum Beispiel Deutschland, aber auch die gesamte Eurozone. Da sieht der IWF noch ein Wachstum von 1,2% in diesem Jahr, um 0,1 Prozentpunkte abgesenkt. Ein wichtiger Faktor, die Automobilindustrie.
Disruptions from new emission standards in the euro area and in China that have had durable effects.
Störungen durch neue Abgasstandards in Europa und China haben langfristige Effekte. Für Deutschland sieht die Prognose nur noch 0,5% Wachstum in diesem Jahr und 1,2% im nächsten vor. Deutschland, genauso wie die Niederlande, sollten sehr viel mehr investieren, ihr Rat. Länder wie Deutschland und die Niederlande sollten die niedrigen Zinsen nutzen, um in Infrastruktur und soziale Systeme zu investieren. Allein schon aus einer reinen Kosten-Nutzen-Rechnung. Wichtig ist vor allem der Blick auf die beiden größten Volkswirtschaften, USA und China. Bei beiden fällt das Wachstum kleiner aus als vor einem halben Jahr prognostiziert. In den USA bleiben aber weiterhin über 2% Wachstum, in China 6,1 in diesem und 5,8 im nächsten.
Soweit der Bericht von Arthur Landwehr. Die Strompreise in Deutschland sind schon im Vergleich hoch und eigentlich sollten sie sinken. Sie werden aber weiter steigen. Womit hat es zu tun? Mit der sogenannten EEG-Umlage. Theo Gers mit den Einzelheiten.
Stromkunden müssen ab dem kommenden Jahr tiefer in die Tasche greifen. Denn die EEG-Umlage, mit der praktisch alle Verbraucher und Industrieunternehmen den Ausbau der Ökostromerzeugung finanzieren, wird im kommenden Jahr steigen auf 6,75 Cent je Kilowattstunde. Für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt bedeutet dies Mehrkosten von etwa 14 Euro im Jahr. Grund für die Erhöhung ist vor allem, dass die Netzbetreiber für das kommende Jahr mit 4% mehr Ökostrom rechnen, unter anderem weil der Ausbau von Windparks auf See weitergeht. Hinzu kommt, dass die Umlage in diesem und dem letzten Jahr leicht gesenkt wurde, was die Reserven auf dem EEG-Verrechnungskonto schmelzen ließ. Die müssen nun wieder aufgefüllt werden. Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG erhalten die Betreiber von Windparks, Biogas- oder Photovoltaikanlagen für den von ihnen eingespeisten Ökostrom 20 Jahre lang eine feste Vergütung. Die Netzbetreiber erwarten, dass sie hierfür im kommenden Jahr 33,6 Milliarden Euro aufbringen müssen, beim Verkauf des Stroms an der Strombörse dafür aber nur 9 Milliarden erlösen. Die Förderkosten für den Ökostrom belaufen sich damit im kommenden Jahr auf den Rekordwert von 24,6 Milliarden Euro und müssen über die EEG-Umlage aufgebracht werden. Bundeswirtschaftsminister Altmaier spricht dennoch von einer Stabilisierung. Er verweist auf Reformen der letzten Jahre, wonach neue Wind- oder Solarparks grundsätzlich ausgeschrieben werden. Den Zuschlag erhalten die Betreiber, die den Strom zu den niedrigsten Kosten erzeugen. Und diese Reformen wirkten, so Altmaier. Noch vor 5 Jahren etwa habe eine große Photovoltaikanlage für ihren Solarstrom eine Vergütung von 9,5 Cent pro Kilowattstunde erhalten. Heute liege dieser Wert bei 5,5 Cent. Altmaier verwies außerdem darauf, dass die Bundesregierung ab 2021 die EEG-Umlage im Rahmen ihrer Klimabeschlüsse schrittweise senken wolle. Die für 2021 geplante Absenkung von 0,25 Cent ist allerdings niedriger als die heute verkündete Erhöhung um 0,35 Cent je Kilowattstunde. Aus Sicht der Energiewirtschaft oder der Stadtwerke ist all das zu wenig. Für einen Musterhaushalt laufe die Entlastung im Jahr 2021 gerade mal auf 73 Cent im Monat oder weniger als 12 Euro hinaus, rechnet der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft vor. Besser wäre es, die Stromsteuer auf ein Minimum zu senken. Dann würde so ein Haushalt schon um 7 Euro im Monat oder 84 Euro im Jahr entlastet.
Das war der Bericht von Theo Gers. Die Maut ist ein einziges Desaster gewesen und es wird noch immer schlimmer. Es wird vor allen Dingen ein teures Desaster für den Steuerzahler. Wer hat es angerichtet? Nun ja, Andreas Scheuer. Der muss sich jetzt einem U-Ausschuss stellen. Dirk Rodenkirch.
Bundesverkehrsminister Scheuer hat ohne Not massive und teure Fehlentscheidungen getroffen. Und Scheuer zeigt sich nicht bereit, an der lückenlosen Aufklärung des Pkw-Maut-Desasters mitzuwirken, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der drei Fraktionen. Grüne, Linke und FDP wollen deshalb Antworten von Scheuer und anderen in einem Untersuchungsausschuss. Etwa auf die Frage, wie ist die Vergabe der Mautverträge vorbereitet worden? Denn Verkehrsexperte Christian Jung von von der FDP gibt sich überzeugt,
dass Herr Minister Scheuer diese Verträge hätte nie unterzeichnen dürfen, weil die auch zu Lasten des Staates gehen. Und man hat dort einfach gepokert. Wir haben einen Gutachter, der hat uns ganz klipp und klar gesagt, man hat hier Roulette gespielt. Und ein Politiker darf nicht so vorgehen. Wenn Sie auch nur den Anschein haben, dass es ein Restrisiko gibt, dann dürfen Sie solche Verträge nicht einfach unterschreiben.
Hat Andreas Scheuer Ende 2018 aber getan. Angeblich, obwohl es sogar ein Angebot der Mautbetreiber gegeben haben soll, das Urteil des Europäischen Gerichtshofes abzuwarten. Was die Opposition zudem umtreibt, mehrere Treffen von Scheuer mit den Betreiberfirmen wurden nicht protokolliert.
Bei jedem Ortstermin des Ministers in Hintertupfingen, wenn der eine Umgehungsstraße einweiht, dann finden Sie sozusagen fürs Archiv des Ministeriums 150 Seiten. Warum hat man jetzt bei entscheidenden Gesprächen überhaupt nichts angefertigt? Alleine diese Tatsache ist merkwürdig.
Und laut Jung ein weiterer Grund für Linke, Grüne und FDP, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Dort soll zudem geklärt werden, welche Kosten durch das Scheitern der Maut auf den Bund zukommen. Von mehreren hundert Millionen Euro ist immer wieder die Rede. Schadenersatzforderungen der Betreiber gibt es aber noch nicht. Minister Scheuer wies die Vorwürfe zurück, sein Ministerium halte Dinge geheim. Er hoffe, dass der Untersuchungsausschuss dazu beitrage, die Aufklärung zu versachlichen, sagte Scheuer und versprach, alles daran zu setzen, aufzuklären, was aus Sicht der Parlamentarier noch offen sei. Er sagte aber auch,
ich habe den Antragsentwurf zum Untersuchungsausschuss gesehen. Ich habe alle Punkte durchgegangen und bin draufgekommen, dass wir eigentlich zu allen Gegenständen schon Auskunft gegeben haben. Aber dann geben wir heute wieder Auskunft.
Auch auf Forderungen nach seinem Rücktritt reagiert der CSU-Politiker betont gelassen.
Ich sag mal, da würden ja Oppositionspolitiker keine guten Oppositionspolitiker sein, wenn sie an dieser Stelle nicht gleich mal einen Rücktritt fordern würden.
Rückendeckung bekommt Scheuer dagegen von Unionsfraktionschef Brinkhaus. Der erklärte, der Stuhl von Scheuer wackele nicht. Andreas Scheuer sei ein guter Verkehrsminister, der sehr viel bewege. Brinkhaus sagte aber auch, man respektiere das Recht der Opposition, Untersuchungsausschüsse einzuberufen. Die Einsetzung des Pkw-Maut-U-Ausschusses muss der Bundestag noch beschließen, vermutlich im November.
Das war die Pkw-Maut, das war Dirk Rodenkirch und jetzt kommen wir zur Buchmesse. Heute Abend war die offizielle Eröffnung in Frankfurt, das Partnerland in diesem Jahr ist Norwegen und unser Berichterstatter wie immer Hubert Winkels und ich sage guten Abend.
Guten Abend, Herr Zeheide.
Fangen wir an mit dem Partnerland Norwegen. Kronprinz und Kronprinzessin sind mit einem Literaturzug gekommen. Das heißt, die haben eine besondere Beziehung zu Büchern? Fragezeichen?
Ja, das kann man sagen. Einmal gibt es auch eine Anthologie, die die Kronprinzessin selber mit einem bekannten Autor jetzt rausgegeben hat und international vertreibt. Aber es gibt auch in Norwegen ein vorbildliches System der Literaturförderung. Es gibt das Bezahlen von Auslandsreisen von Autoren. Also die Autoren in Norwegen sind glücklich, weil sie gut subventioniert und unterstützt werden. Aber man muss auch sagen, dass sie gut sind und im Moment, das heißt in den letzten 20 Jahren, auch international viel von sich reden machen. Das ist ganz ungewöhnlich, muss man feststellen, ja.
Kommen wir zu einem anderen großen Thema, Meinungsfreiheit. Die polnische Literaturnobelpreisträgerin ist auch in Frankfurt und sie hat von einem Kulturkrieg in Polen gesprochen. Man könnte fast sagen, leider gibt es den nicht nur da, oder wie wird das aufgenommen?
Ja, hier bei den Reden heute Abend, die Ministerpräsidentin von Norwegen hat gesprochen, Heiko Maas, der Außenminister und andere, war das natürlich so gut wie das einzige Thema. Aber natürlich zeigt man immer mit dem Finger auf andere Länder, Gesellschaften, auf Russland, auf China. Man lobt die Hongkong-Bewegung und fordert natürlich relativ preiswert Meinungsfreiheit ein in einem Rahmen zwischen Norwegen und Deutschland in diesem Fall. Aber mit lauter liberal gesinnten Büchermenschen, wo es ein wenig wie das Wort zum Sonntag klingt, wo man zum Nicken sozusagen gezwungen ist, ja. Es stimmt und wir fühlen uns mit den Büchern oder der Idee, die wir von Büchern haben, nämlich offen zu sein für Fremdes, das andere verstehen zu wollen, alle zusammen wohl und bilden eine weltoffene Gemeinschaft. Das ist so ein bisschen ein Konsensgefühl, das man hier erzeugt. Und eigentlich sind die Bösen draußen, entweder außerhalb der Grenzen oder in ihren Blasen. Wir sind aber nicht in den Blasen, weil Literatur das Medium ist, das die digital produzierten Internetblasen aufsprengt. Das war das Fazit im Grunde. der Heiko Maas-Rede. Es ist alles richtig, aber es ist nicht besonders kontrovers und überhaupt ist, es war ja hier China und andere Länder in den letzten Jahren Gastland, da war viel mehr Spannung in der Angelegenheit. Jetzt ist alles auf eine gute Weise literarisch hochwertig und das kann man ja auch schätzen und genießen.
Wie ist denn überhaupt die Situation der Bücher des Marktes? Sie haben gerade die Digitalisierung angesprochen. Nachdem es da eine Delle gegeben hat, ist zumindest meine Beobachtung aus einer gewissen Distanz, hat sich das wieder etwas relativiert, das Buch? Ich weiß ja, wen ich frage, wird überleben, Herr Winkels?
Ja, also wir haben ungefähr 6 Millionen Buchkäufer verloren in Deutschland. Und das ist in einem ganz geringen Prozentsatz wohl wieder innerhalb eines Jahres von 30.000, 40.000 zurückgewonnen worden. Aber das sind kleine Momentaufnahmen. Die Gesamttendenz, glaube ich, ist schon so, dass vielleicht nicht unbedingt weniger Bücher verkauft werden. Also die wenigen kaufen mehr Bücher, aber es kaufen eben weniger Menschen Bücher. Das kann man feststellen und es lesen weniger Menschen Bücher. Außer übrigens in Finnland, Island und Norwegen. Interessanterweise sind die nordischen Staaten die lesefreudigsten der Welt. Der Buchmarkt selber leidet eben ökonomisch nicht so sehr, weil der Umsatz weiterhin einigermaßen stabil ist, das Sachbuch ein wenig zugelegt hat in den letzten Jahren, was denn sehr gefeiert wird und auf die instabilen Umstände in der Welt zurückgeführt wird, wo ein Buch doch mehr Sicherheit gibt als Wikipedia-Einträge. Und so ist man nicht besonders besorgt, aber man kann eigentlich auch nicht von einer Trendwende sprechen. Aber der Tod des Buches wird jetzt nach meiner Wahrnehmung seit 30 Jahren vorhergesagt. Und außer einem Dauerschnupfen ist nicht so viel gewesen.
Kommen wir nochmal auf den Tag gestern zurück. Die Verleihung des Deutschen Buchpreises. Der Preisträger dort hat eine wütende Kritik an Peter Handke, dem anderen Nobelpreisträger, losgelassen. Wie wird das heute diskutiert? Wird das überhaupt diskutiert?
Ja, das wird vielfach hier natürlich überall, wo man hinkommt, aber natürlich auch in den Zeitungen und in allen möglichen Internetforen und Blogs. Ja, es ist immer schwierig, ne, aus diesen schnell reagierenden sozialen Medien Schlüsse zu ziehen. Aber man kann sagen, diese Kontroverse hat so einen Nerv getroffen. Ne? Peter Handke hat halt in seinem etwas verbissenen Ich gegen die westliche Weltüberheblichkeit vor Jahren schon sich politisch einigermaßen verrannt in der Unterstützung von Milosevic und dem Schönreden im Grunde von serbischen Kriegsverbrechen, um es mal so zu sagen. Und das fällt ihm jetzt wieder nach, es gab ja schon die Aberkennung des Heine-Preises vor Jahren in Düsseldorf, jetzt fällt ihm wieder auf die Füße, weil der Sascha Stanisic, ein guter Autor, der gestern den Buchpreis bekommen hat, aus Visegrad stammt, also aus einem ehemaligen jugoslawischen Teilstaat aus Bosnien, in dem die Serben nachweislich Massaker an der Zivilbevölkerung verübt haben. Und die Eltern mussten damals nach Deutschland. Er ist überhaupt nur deshalb hier. Und natürlich betrifft es ihn unmittelbar. Und seinen Zorn konnte man wirklich als existenzielle Erregung gestern spüren. Und das hat doch viele Leute sehr, sehr affiziert und führt jetzt dazu, dass man nochmal überlegt, was zeichnet man aus, wenn man einen Autor auszeichnet? Auch den politischen Autor oder die gesamte Biografie? Oder kann man Teile abtrennen und sagen, hier war der Autor wunderbar und gut und intensiv? Und auf der anderen Seite hat er sich geirrt, hat er sich verrannt. Noch schlimmer, hat seine Poesie ideologischen Zwecken zur Verfügung gestellt. Das sind die Fragen, die jetzt aufgeworfen werden in Bezug auf Handke, aber die sind zu verallgemeinern. Also man kann damit viel mehr anfangen. Wenn man es jetzt gut, Mann heißt der allgemeine Diskurs, wenn er sich gut entwickelt, kann es eine fruchtbare Diskussion werden, die über Schmerzen, logischerweise sind die einzelnen Kombattanten verletzt, kann es sich über Schmerzen auch sehr positiv entwickeln. Aber es wird eine dramatische Diskussion folgen.
Dankeschön, das war der Kollege Hubert Winkels. Auch dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ich habe jetzt Besuch bekommen. Bei mir im Studio ist die Kollegin Josephine Schulz. Sie hat den Blick in die Kommentarspalten von morgen. Ich sage, bitteschön.
Die Kommentatoren beschäftigen sich mit dem geplanten Untersuchungsausschuss zur gescheiterten Pkw-Maut, den die Opposition im Bundestag beantragt hat. Die Taz meint dazu, im Untersuchungsausschuss geht es um mehr als eine Fehlentscheidung. Es geht um die Integrität des deutschen Verkehrsministers. Der Ausschuss muss klären, ob Scheuer gelogen hat. Die Mautbetreiber sollen angeboten haben, die Vertragsunterzeichnung zu verschieben. Scheuer bestreitet das. Sollte er gelogen haben, dann müssen die Union und die SPD Konsequenzen ziehen. Aus Sicht der Nürnberger Nachrichten scheint der Minister momentan noch nicht akut gefährdet. Aber dass er als politischer Geisterfahrer in diesem Amt fortan nur noch eine Belastung für die CSU ist, wird hinter vorgehaltener Hand nicht mal in der Partei selbst bestritten. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz sieht die Schuld auch bei Scheuers Vorgänger. Dobrindt schlug frühe juristische Ratschläge, die EU werde eine solche Pkw-Maut niemals akzeptieren, rotzig in den Wind. Scheuer muss die Suppe nun auslöffeln, aber er ist alles andere als ein Opfer. Opfer sind die deutschen Steuerzahler. Scheuer ist ein kleines Licht. Der ganz große Scheinwerfer müsste darauf gerichtet werden, das Ministerium, das ein Zukunftsministerium sein könnte, von Grund auf auszumisten. Die Neue Osnabrücker Zeitung merkt an, natürlich ist auch das Vorgehen der Opposition nicht frei von parteitaktischem Kalkül. Monatelang wird sie nun die Gelegenheit haben, Scheuer als vermeintlichen Trickser und Täuscher vorzuführen. Zugleich ist es aber auch die Pflicht und die Schuldigkeit der Opposition, die Regierung zu kontrollieren. Wenn diese offenbar unnötig Risiken eingegangen ist, dann muss der Verantwortliche benannt werden. Die Sächsische Zeitung aus Dresden kommentiert die Shell-Studie zu Einstellungen von Jugendlichen. Fast 3/4 der 12- bis 25-Jährigen glauben nicht, dass sich Politiker darum kümmern, was sie denken. Mehr als die Hälfte der jungen Menschen glaubt sogar, dass die Regierung der Bevölkerung die Wahrheit verschweigt und dass sich der Staat mehr um Flüchtlinge kümmere als um hilfsbedürftige Deutsche. Das Spiel mit Vorurteilen und Ängsten funktioniert auch bei der Jugend. Das ist kein ostdeutsches Problem, es ist eine Frage des Schulabschlusses. Die Jugend als solche gibt es nicht, finden die badischen neuesten Nachrichten. Während die einen für die Rettung des Planeten demonstrieren, tauschen sich andere im Internet über Verschwörungstheorien aus. Es gibt politisch aktive Jugendliche und solche, die Computerspiele spannender finden. Alle denkbaren weltanschaulichen Schattierungen sind auch im jungen Teil der Bevölkerung verbreitet. Es wäre also dringend an der Zeit, damit aufzuhören, junge Menschen als irgendeine eigene, besondere Spezies zu betrachten, die es entweder zu Maßregeln oder zu Lobpreisen gilt. Für die Mittelbayerische Zeitung aus Regensburg zeigt die Studie vor allem eines. Jene Probleme, die die Jugendlichen am drängendsten beschäftigen, sind genau die Themen, die viele Parteien lange ignoriert haben und die sie auch jetzt nur zögerlich auf die Tagesordnung setzten, bloß um sie dann schnell mit Scheinkompromissen wieder abzuhaken.
Herzlichen Dank, das war die Kollegin Josephine Schulze. Das war der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Ich sage Ihnen noch, morgen früh ab 5 Uhr ist der Kollege Stefan Heinlein für Sie da. Um 7.15 Uhr dann ein Interview zum deutsch-französischen Ministerrat mit Franziska Brandner von den Grünen. Mein Name ist Jürgen Zurheide und ich sage und tschüss, bis demnächst. Auf bald.